Was denkt ihr, welches Wort ist das, wo ich da drauf raus will? Oh. Hoppala. Es ist kein Geheimnis, auf welches Wort ich raus will. Das Geheimnis, genau. Und das Geheimnis, wenn wir in den Urtext zurückgehen, im Griechischen, wo der Paulus geschrieben hat, steht dort. Kann das jemand lesen? Tor Mysterion, hey, krass. Gut. Mysterion, das kennen wir im Deutsch auch. Mysterium, das ist ein bisschen so. Ein bisschen in die Richtung. Und die direkte Übersetzung, die nachher vom Griechischen ins Lateinische gegangen ist, also wo der Paulus auf Rom ist, die Römer haben dann Lateinisch gehabt, die haben das übersetzt. Und im Latein heisst das Sacramentum. Tada! Da haben wir es also. Das ist die direkte Übersetzung vom Mysterium, Geheimnis ist Sacramentum. Wenn wir von dieser Herleitung hergehen, können wir sagen, dass Sakrament Zeichenhandlungen sind vom Mysterium, wo der Paulus in diesem Brief beschreibt. Und die Aufgabe von diesen Handlungen ist es, das Geheimnis Gottes, der offenbarte Heilsplan zusammenzufassen und in uns gegenwärtig zugänglich zu machen. Sie bringen das Evangelium äußerlich zur Darstellung, lassen uns erinnern und uns hoffen auf Verheißungen von Gott. Sie stärken uns durch den Geist im Glauben und unterscheiden uns auch von anderen Religionen. Grundlegend sind damit also konkrete Handlungen gemeint. Ihr habt sie schon genannt. Das Abendmahl und die Taufe. Die sind seit dem Urchristentum bekannt. Der Christian hat das letzte Mal mit Apostelgeschichte 2 geredet und aufgehört im Vers 41, wo der Petrus seine grosse Rede halte zu den Leuten. Und das heisst dort, 3000 Menschen wurden hinzugetan und ließen sich taufen. Und im nächsten Vers, Vers 42, heisst, und sie teilten das Abendmahl miteinander, unter anderem. Also die beiden Handlungen, auf die möchte ich heute eingehen, die sind wirklich seit dem Anfang voll zentral. Und was die Handlungen von anderen Handlungen unterscheidet, ist, dass sie von Jesus selber eingesetzt worden sind. Dass Jesus uns den Auftrag gegeben hat für die Handlungen. Wir werden zu dem noch ein bisschen genauer zukommen. Es gibt aber noch einen zweiten Anfahrtsweg, den ich herausgefunden habe in der Vorbereitung, wie man Sakrament oder die Zeichenhandlungen vom Mysterium definieren kann. Und zwar ist das Wort Sakramentum nicht erst eine Erfindung von den Christen, sondern bei den Römern schon gebraucht worden. Im antiken Rom hat das unter anderem der Treueeid oder der Schwur bedeutet, wo die Soldaten abgelegt haben, wenn sie in der Armee sind. Heute könnte man es vielleicht vergleichen mit dem, was der Bundesrat macht. Ich schwöre, so war mir Gott helfen. Das war das Sakramentum. Der Tertullian, ein christlicher Denker im 2. Jahrhundert, hat in dem Sinne eine Parallele gesehen zum christlichen Leben. Er hat sich gedacht, genauso wie die Soldaten durch den Treueschwur ein neues Leben anfangen, im Dienst für Rom, genauso gibt es im Leben vom Christ Moment, wo durch einen Treueschwur zu Jesus ein neues Leben anfängt. Diesen Moment hat er gesehen in der Taufe und im Abendmahl und hat sie darum Sakramentum getauft. Sakramentum ist also einerseits die lateinische Übersetzung vom Mysterium, was Geheimnis beschreibt und hat dann früher schon die konkreten Handlungen beschrieben. Ich werde im weiteren Verlauf der Predigt versuchen, die beiden Anfahrtswege ein bisschen zu kombinieren, wenn wir genauer anschauen, was die Handlungen bedeuten. Eben die Taufe und das Abendmahl.
Ja, so, Schöpfer, wir taufen dich auf den Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist.
Jawohl.
Genau. Das habe ich erst kürzlich wieder gefunden, das Video. Das war der 7. Juni 2015 im Ringwiler Weiher oben. Noch mit dem Franz und dem Nati, die mich getauft haben. In diesem Video können wir zwei Aspekte führen, die ich ein bisschen genauer mit euch anschauen möchte. Einerseits hat der Franz gesagt, ich taufe dich auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und das zweite die Handlung, ich bin ins Wasser getaucht worden. Was bedeutet das? Fangen wir an bei der Taufe im Namen von Gott. Der Franz hat mich eben getauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So hat es uns Jesus gelernt. In seinem grossen Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der Einsetzungsmoment, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo Jesus uns den Auftrag gibt zu dieser Handlung. Was bedeutet das? Auf den Namen tauft sie. Mit dieser Formel wird ein Akt von der Übereignis beschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen ein komisches oder ein kompliziertes Wort. Was meine ich mit Übereignis? Das meint die rechtliche Übertragung von Eigentum von einer Person auf die andere. Ich habe zum Beispiel, wenn ich ein Auto habe, beziehungsweise hätte, wenn ich ein Auto hätte und das würde mir gehören als mein Eigentum, könnte ich zu meinem Kollegen sagen, ich will, dass das jetzt dir gehört und ihm das übereignen. Es wechselt den Besitzer. Taufe ist auch so ein Akt von der Übereignis. Aber es geht nicht um die Sache, um eine Sache, die jemandem gehört, sondern es geht um uns selber. Als nicht gläubige Menschen gehören wir uns selber. Man sagt, wir sind der eigene Herr über unser Leben. Wir bestimmen, wo es durchgeht. Wenn wir uns taufen lassen, wenn wir gläubige Christen sind, ist das nicht mehr so. Dann geben wir das Eigentum über uns selber auf und übereignen uns an Jesus, auf seinen Namen. Ich gehöre jetzt nicht mehr mir selber, sondern ich gehöre Gott. Der zweite Punkt, den ich anschauen möchte, ist, dass wir ins Wasser getauft werden. Ich bin untertaucht worden in dieser Taufe. Was hat das zu bedeuten? Mit dem Akt von der Übereignis gehöre ich also Jesus. Und wenn ich Jesus höre, dann folge ich seinem Willen. Und Jesus hat uns aufgefordert, ihm nachzufolgen. Wir müssen ihm gleich tun. Das heisst, wir sind real verbunden mit seinem Leben. So wie er gelebt hat, so leben wir. So wie er stirbt, sterben halt auch wir. Und genau das passiert in der Taufe. In der Taufe tun wir Jesus symbolhaft in seinen Tod folgen. Der Paulus erklärt das sehr schön im Römerbrief, Kapitel 6. Könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr Zeit habt. Dort steht, das Wasser, womit getaucht wird, das Grab symbolisiert. Wir werden ins Wasser hineingetaucht und sind so im Tod verbunden mit Jesus. Im Unterschied zu der Wassertaufe von Johannes, wo ja rausgerufen hat am Anfang vom Johannesevangelium und die Leute auch getauft hat, er hat getauft mit Wasser zum Zünden abwaschen. Die Taufe, die wir als Christen machen auf den Namen von Jesus, ist anders. Es ist nicht nur eine Abwaschung von der Sünde, es bedeutet den Tod vom Sünder. Im Teil vom Handeln von Jesus haben wir den Sieg über die Sünde. Und damit ist Taufe auch ein ultimativer Moment der Umkehr. Wir können uns immer wieder an den Moment erinnern, auch wenn wir uns fernfühlen von Jesus. In der Taufe sterben wir. Und wieso machen wir das? In Lukas 12 sagt Jesus, ich sage sie euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wenn wir uns zu Jesus bekennen und ihm folgen, die sind tot, dürfen wir auch Gewissheit haben, dass sich Jesus zu uns bekennt. Und dass wir ihm nicht nur in den Tod folgen, sondern dass wir ihm auch in der Auferstehung folgen. Dass wir eines Tages werden teilhaben an seinem ewigen Leben. Meine Taufe war zwar ein einzelnes Ereignis am 7. Juni 2015, es war ein Tag, ein früher Sommermorgen, am Sonntagmorgen beim Rimilo Weyer. Aber die Taufe ist mehr als das. In dem Moment ist meine Wiedergeburt erfolgt. Aus einem getauften Mensch wird nie mehr ein Ungetaufter. Gleich wie Jesus sein Handeln nie wiederholen kann. Es ist einmalig. Auch wenn man es vergisst, die Tatsache bleibt bestehen, dass wir uns getauft haben. Es ist wie eine Münze, die ihre Prägung bekommt. Die bringt man nicht mehr los. Wir sind jetzt geprägt durch das. Damit kommt unser ganzes Leben im Blick bei unserer Taufe. Die Taufe ist nicht einfach der Anfang von unserem Christsein, sondern wie wir symbolisch in den Tod hineingehen, tun wir unseren Tod vorwegnehmen und sagen, dass der in Jesus ist. Das ganze Leben nach der Taufe ist in Bezug genommen in der Taufe. Alles, was nachher passiert, ist entweder die Verwirklichung, das Näherlaufen zu dem, was ich in der Taufe schon gesagt habe, oder das Davonweglaufen. Mein ganzes Leben soll darum ein Mitsterben sein mit Jesus. Und in dem bin ich nicht alleine, sondern ich bin geleitet durch den Heiligen Geist, der uns als Unterpfand gegeben ist in der Zwischenzeit. Und eines Tages, nach oder fern, wenn wir sterben, wird das passieren, was wir in der Taufe schon antizipieren. Wir bleiben nämlich nicht unter Wasser, sondern wir kommen wieder rauf. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir auch im Tod nicht bleiben, sondern auferstehen werden. Dafür wird darum auch als Siegel von unserem Glauben bezeichnet. Wenn wir an Jesus glauben und uns zu ihm bekennen, dann dürfen wir den Glauben versiegeln, wie ein Brief, mit dieser Zeichenhandlung von der Taufe. Dann ist unverbrüchlich klar, dass unser Leben zu Jesus gehört. Der Glaube, den es für die Taufe braucht, der braucht jede und jeder selber. Aber gemeinschaftlich sichtbar wird der Glaube durch das Bekenntnis. Ich habe mega Lust bekommen in der Vorbereitung, um so eine Taufe gerade durchzuführen, wenn wir schon dabei sind. Leider ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig und die meisten von uns sind ja auch schon getauft, was mega cool ist. Aber ich will gleich mit euch einen kleinen thematischen Moment haben. Wie ich gerade gesagt habe, geht es bei der Taufe ja ums Bekennen. Und darum fände ich es schön, wenn wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis aufsagen können. Die von euch, die noch nicht getauft sind, macht euch doch Gedanken darüber, was das mit euch macht. Ob ihr den Akt von der Übereignung eingehen wollt und euch radikal prägen lassen von Jesus. Die anderen dürfen gerne an ihre Taufe zurückdenken und sich freuen, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Wir können gerne miteinander aufstehen, wenn wir das sagen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt dort, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sehr cool. Danke vielmals. Das gemeinsame Bekenntnis ist jetzt schon ein Zeichen von der Gemeinschaft, wenn wir alle das Gleiche sagen. Das wird noch deutlicher im Abendmahl. Das Abendmahl als zweite Zeichenhandlung vom Mysterium. Die Handlung hat viele verschiedene Namen, wenn man so in der Kirchenwelt und in der Geschichte umschaut. Wir nennen es Abendmahl, weil Jesus es eingesetzt hat am Abend vor seiner Kreuzigung. Gewisse Leute nennen es Herrmahl, weil es halt um den Herr Jesus geht. Katholiken nennen es die Eucharistie. Das ist eigentlich das Wort für Dankgebet. Das ist das, was Jesus gesprochen hat während dem Mahl. Und dann gibt es noch das Wort Kommunion. Das ist auch bei den Katholiken, was Gemeinschaft bedeutet. Und das ist das, was passiert im Abendmahl. Aber wir nennen es Abendmahl und ich will es auch bei dem belassen. Ich habe gedacht, es ist einfach spannend, um die anderen auch mal zu hören. Die Taufe, die wir angeschaut haben, das ist also die Zeichenhandlung vom Mysterium für den individuellen Glauben. Jeder von uns und jede für sich alleine vor Jesus. Demgegenüber ist das Abendmahl die Zeichenhandlung vom Mysterium in der Gemeinschaft. Geschichtlich gesehen ist das Abendmahl eingesetzt worden von Jesus. Wir lesen das in allen Evangelien. Und auch von Paulus in seiner klassischen Formulierung im Korintherbrief. Das war dann auch der Ursprung, wie die Kirche sich gebildet hat. Also das Erste, was sie gemacht haben, wie ich gesagt habe in der Apostelgeschichte, ist, sie haben Abendmahl gefeiert. Und aus dem aus ist nachher der Gottesdienst entstanden. Zum Gottesdienst gehören wir dann nächsten Sonntag etwas vom Christian. Das Abendmahl ist also eine Zeichenhandlung für die Gemeinschaft. Ich habe das Wort jetzt schon viel gebraucht, Zeichenhandlung. Was meine ich genau mit dem? Was ist eine Zeichenhandlung? Ein WC-Zeichen, genau. Ein WC-Schild, das ist ein Zeichen. Es hängt an der Wand. Und manchmal bin ich mega froh, wenn ich das sehe, weil dann weiss ich, wo ich hin muss, wenn ich mal muss. Aber es ist nur ein Schild, das mich in die richtige Richtung führt. Wenn ich ein WC brauche, hilft mir das nur indirekt. Wenn ich da stehen bleibe, dann hat niemand Freude. Genau. Abendmahl und Taufe sind auch Zeichen, die auf etwas hindeuten, aber sie sind ein bisschen anders. Sie sind Zeichen, die einerseits über sich hinausweisen, wie ein WC-Schild, und sie weisen auf eine geistliche Wirklichkeit hin. Aber sie sind anders in dem, was sie zeichnen, auf das, was sie hinweisen, wird auch selber gegenwärtig in diesem Zeichen. Also sie zeigen auf etwas, aber das ist nicht noch jemand anders, sondern es passiert gerade in dem Moment auch. In der Taufe zeigen wir, dass wir im Tod von Jesus verbunden sind und wir werden ersäuft. Zwar nur symbolisch, aber wir sterben wirklich mit Jesus in dem Moment. Und beim Abendmahl, in der Einnahme von Brot und Wein, zeigen wir, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Und im gemeinsamen Feiern vom Abendmahl haben wir wirklich auch Gemeinschaft. Das Abendmahl ist die deutlichste Handlung, die uns Christen zur Verfügung steht. Die deutlichste Handlung als Zeichen von unserer Gemeinschaft. Genauso wie die Taufe die deutlichste Handlung ist für jedes Individuum alleine von Gott. Diese Handlungen trennen uns auch klar von anderen Kulturen und Völkern und von anderen Religionen. Taufe die Leute und Leute, die Abendmahl nehmen, sind klar Christen. Apostolische Glaubensbekenntnis, das wir gerade vorhin miteinander schön aufgesagt haben, heisst ja, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen heisst im Urtext, weil wirklich lateinisch ist, wie es von Rom kommt, das Bekenntnis, Sanctorum Communionem. Das ist wie der Sankt, wie beim Sakrament. Das hat eher ähnliche Wurzeln. Und das Sanctorum Communionem ist bewusst doppeldeutig. Es beschreibt, was wir sind in der Kirche. Und das hat sich einerseits übersetzt, aber so wie wir es jetzt vorgelesen haben, als die Gemeinschaft der Heiligen. Aber es lässt sich eben auch übersetzen als die Gemeinschaft am Heiligen. Wir sind Gemeinschaft von den heiligen Menschen, aber wir sind auch eine Gemeinschaft, die Anteil haben an etwas Heiligen. Das ist bewusst doppeldeutig. Und die beiden Bedeutungen lassen sich schön aufteilen auf die beiden Zeichenhandlungen, die wir jetzt gesehen haben. In der Taufe werden wir zu Heiligen, wenn wir zusammenkommen, als Getaufte sind wir darum Gemeinschaft von den Heiligen. Und im Abendmahl haben wir Gemeinschaft am Heiligen. Dort haben wir Anteil an einem Ereignis, an etwas Heiligem, weil Jesus Christus da ist. Die Gemeinschaft am Heiligen meint also, wir haben Anteil an der Gegenwart von Jesus Christus. Wir glauben, dass durch die Predigt Gott zu uns redet und dass im Abendmahl Jesus wirklich gegenwärtig ist. Wie das genau funktioniert, ist leider Grund von grossen Debatten, die Kirchen zerrissen haben. Und Katholiken mit der Transsubstantiation. Und das ist sehr kompliziert, niemand kommt raus. Und das ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir können gerne mal in einem Gespräch noch versuchen, die Feinheiten von dem auszubeineln. Aber es ist nicht so wichtig, weil ich glaube, unser Glaube erfasst mehr in einem Moment, als unser Verstand wirklich kann sagen. Was aber sicher ist, ist, dass Jesus durch den Geist vermittelt, die irgendeiner Art und Weise gegenwärtig ist in der Feier vom Abendmahl. Und durch die Präsenz von Jesus im Abendmahl werden wir als Gruppe, die Anteil haben am Heiligen, zusammengeschweißt zum Lieb Christi. Der Lieb Christi ist auch noch Teil von der Serie, dort wird der Urs Hilber zu uns dann darüber reden. Dass wir miteinander Anteil haben können an dem, ist nur mehr möglich, wenn wir alle persönlich schon Anteil an Jesus haben. Gott hat uns gerufen zum Volk sein, nicht solo Christen. Aber gleich ist die Grundlage, dass wir individuelle Beziehungen haben. Die beiden Realitäten lassen sich nicht auftrennen voneinander. Und nirgends kommt das besser zur Geltung als in der gemeinsamen Feier vom Abendmahl. Die horizontale Richtung, unsere Gemeinschaft mit den Christengeschwistern, und die vertikale Beziehung, unsere Gemeinschaft mit Jesus, die gehören zusammen. Im Abendmahl haben wir den klarsten und eindeutigsten Ausdruck von dem. Es ist die zeichenhafte Darstellung von der Gemeinschaft. Wenn wir Abendmahl feiern, dann haben wir Gemeinschaft da, als Chrischonese von Hinwil. Aber wir machen das nicht isoliert. In jeder Feier, wo Jesus gegenwärtig ist, ist die ganze weltweite Gesellschaft, Gemeinschaft, die weltweite Gemeinschaft der Christen beieinander. Weil, wie ich gesagt habe, in diesem Moment sind wir Teil vom Leib von Jesus. Und Jesus kann nicht einfach seine Arme ausreißen oder sein Bein daheim lassen. Darum sind alle Teile, die zum Leib von Christi kommen, immer miteinander da. Darum tritt in unserem Gottesdienst in der Feier vom Abendmahl die eine durch Jesus geheiligte Kirche in Erscheinung. Sie ist geeint durch Raum und Zeit. Wir sind verbunden mit den ersten Jüngern, die wir in der Apostelgeschichte gelesen haben. Mit dem Petrus und seinen Freunden, die sie Abendmahl genommen haben. Bis heute 2023. Wir sind vereint mit den verfolgten Christen in Nordkorea, die in einem Keller das Abendmahl einnehmen. Und den Ecuadorianern, die auf einem Hochplateau das Abendmahl einnehmen. Ist das nicht eine unglaublich schöne Vorstellung? In dieser Feier vom Abendmahl, vom Einnehmen von Brot und Wein, gehören wir alle zusammen. Alle miteinander bekennen wir uns zum einen Herr, Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Ich habe am Anfang erzählt von diesen zwei Sichten, von diesen zwei Anfahrtswegen auf das Thema. Einerseits eben der Tertullian, der Sakramentum als der Treueschwur sieht, und andererseits das Mysterion oder das Geheimnis beschreibt in der Bibel. Vielleicht lassen uns die beiden Anfahrtswege das eine Ereignis von zwei Seiten anschauen. Der Treueschwur ist die menschliche Handlung. In der Taufe ist es unser Akt von der Übereignis, unser Entscheid, uns aufzugeben und zu Jesus zu gehören. Im Abendmahl ist es unsere Einnahme und Austeilung von Brot und Wein. Der Mysteriumsbegriff, der das Geheimnis beschreibt, ist demgegenüber die göttliche Seite. Wir sind eingeladen, von Gott uns taufen zu lassen. Wir können das nicht selber, sondern Gott hat uns seine Gnade geschenkt, dass wir zu Jesus gehören können. Und gleich ladet er uns auch ein zum Abendmahl und verspricht uns seine Gegenwart, seinen Geist. Die Gottesgegenwart, das Teilsein vom Heilsplan Gottes, kann nicht erreicht werden durch menschliche Handlungen. Sondern es geht von Gott aus. In seiner Liebe und Gnade kommt er auf uns zu und ladet uns ein. In der Taufe ladet er uns ein, unser Leben ihm anzuvertrauen, Jesus gleich zu werden. Unser individuelles Schicksal mit dem von Jesus zu verknüpfen. Ich freue mich, dass viele von uns das schon gemacht haben und ermutige die, die das noch vor sich haben, sich das gut zu überlegen. Im Abendmahl ladet uns Gott ein, Gemeinschaft zu haben. Miteinander und mit ihm. Er öffnet unsere Türen für das Reich Gottes. Durch das Abendmahl wird das schon ein Stück Realität. Dieser Einladung werden wir jetzt folgen. Herr, ich danke dir, dass du durch die Zeichenhandlungen von der Taufe und vom Abendmahl, dass du uns die gegeben hast, damit wir an deinem Heilsplan, an dem Geheimnis, einen grossen Teil haben. Danke für die Gnade. Schenke uns neue Augen fürs Heilige und wir können daran teilnehmen. Amen.